herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Patrick Burkhardt. Patrick ist seit über 25 Jahren bei der Daimler Truck AG, wo er verschiedene Rollen im Operationsbereich, dem Einkauf und dem Supply Chain Management durchlaufen hat. Daimler Truck bietet als größter LKW- und Bushersteller der Welt natürlich einen enormen Stellhebel, wenn es um die Elektrifizierung des Straßengütertransports geht. Deshalb habe ich mit Patrick über die großen Herausforderungen gesprochen, die bei der Dekarbonisierung unserer Nutzfahrzeugflotten entstehen. Das heißt Produktverfügbarkeit, Kostenparität, Infrastruktur, Batterietechnik, Wasserstoffantriebe und vieles mehr. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf ein neu erscheinendes Buch des Journalisten und Autors Jan Bergrath. Jan Bergrath schreibt seit vielen Jahren unter anderem für das Fachmagazin Fernfahrer. Sein neues Buch heißt Die Gefahr im Kopf und ist ein autofiktionaler Roman. Hört euch mal die Beschreibung an, die klingt super spannend. Köln im Jahr 2022. Der Journalist Jan Bergrath will am Wochenende in einem Gewerbegebiet fotografieren, wie sich zwei stark betrunkene osteuropäische LKW-Fahrer buchstäblich die Köpfe einschlagen, als er seinen rechten Arm nicht mehr richtig heben kann. In der Onkologie der Uniklinik Köln wird bald ein lebensbedrohliches Rezidiv eines Non-Hodgkin-Lymphoms im zentralen Nervensystem diagnostiziert und eine langfristige Chemotherapie in die Vene geleitet. Und trotzdem lässt er sich bei seiner Recherche über das europaweite Sozialdumping an LKW-Fahrern, vor allem aus Drittstaaten, nicht aufhalten. In den Fokus seiner Ermittlungen gerät bald ein Kontrolleur des BAG, der offenbar ein doppeltes Spiel treibt. Mit Galgenhumor schildert Jan Bergrath seinen hartnäckigen Kampf gegen den Lymphdrüsenkrebs mit Hilfe moderner Medizin und entlarvt die tragische Sinnlosigkeit sich widersprechender europäischer Schutzvorschriften für LKW-Fahrer. Die Gefahr im Kopf von Jan Bergrath erscheint am 20. September zu erwerben, überall dort, wo es gute Bücher gibt. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Patrick Burkhardt von der Daimler Truck AG. Viel Spaß! Hallo Patrick, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank. Ich freue mich heute auch mit dir und euch einige Informationen zur Daimler Truck AG und zu unserer Roadmap der E-Mobilität zu teilen.
Ja, in der Tat, darum soll es halt gehen, um die Elektrifizierung des Straßentransports. Ich denke, Daimler Truck, Traditionsunternehmen, einer der größten Nutzfahrzeughersteller der Welt, das ist ein Stellhebel. Ein Stellhebel und vor allem von sehr, sehr großem Interesse für die Zuhörer unseres Podcasts. Denn es gibt wahrscheinlich kaum jemand, der mit dem Straßentransport zu tun hat und nicht in irgendeiner Art und Weise mit euren Produkten zu tun hat. Vielleicht ein ganz guter Einstieg, uns einmal den Kurzüberblick über Daimler Truck zu geben. Ihr seid inzwischen eigenständig, ihr wart früher Teil des Konzerns, seid eigenständig, börsennotiert. Geh mal kurz die Kurzversion, wie Daimler Truck heute 2023 eigentlich aussieht.
Ja, vielleicht ganz kurz, du hast es schon richtig gesagt. Mit einem Augenzwinkern gesagt sind wir wahrscheinlich das Startup im DAX mit der kürzesten Geschichte, mit anderthalb Jahren, die wir jetzt notiert sind als eigenständiges Unternehmen, aber mit mehr als 100 Jahren Geschichte und der Erfinder des Automobils und auch des Trucks zu sein. Und von daher eben eine ganz spannende Geschichte als Unternehmen. Und zum Zweiten natürlich ein Traditionsunternehmen, wo Historie verpflichtet und umgekehrt aber auch ein Unternehmen, was innovativ ist und was die E-Mobilität, Sustainable Transportation, also nachhaltige Transporte in der Zukunft gestalten will, das auch gestaltet. Und wir sind der größte LKW- und Bushersteller der Welt. Und damit haben wir auch einen Riesenstellhebel in der Hand, eben zum einen über unsere Marken in Europa mit Mercedes-Benz und Fuso, aber auch in den USA mit Freightliner und Western Star und in Asien eben mit der Marke Fuso, wo wir eigentlich weltweit in allen Märkten vertreten sind. Und damit eben ein Riesenstellhebel, die Zukunft des Transports nachhaltig zu gestalten.
Auch viele Arbeitsplätze hängen dran. Wie viele Leute seid ihr bei Daimler Truck?
Wir haben über 100.000 Mitarbeiter und im Prinzip mittlerweile durchaus auch sehr weitläufig über die Welt verteilt. Etwas mehr als ein Drittel in Deutschland oder in Europa, ein Drittel in den USA und Americas und ein Drittel in dem Rest of the World. Und damit durchaus auch ein sehr global aufgestelltes Unternehmen, wo wir aktiv sind.
Ja gut, dann lass uns mal ein bisschen über den Straßengüterverkehr sprechen und vor allem, welchen Einfluss er hat auf den Klimawandel. Wenn du mal zurückschaust, Vergleichswerte von 1995 bis jetzt so die 2020er, kann man natürlich argumentieren, klar, es gibt bessere Motoren, es gibt bessere Abgastechnik, es gibt bessere Kraftstoffqualitäten und so weiter und so fort. Es wird viel getan. In Bezug auf den einzelnen Kilometer ist wahrscheinlich die CO2-Emission gesunken, Schwefeldioxid-Emissionen sind gesunken, aber der Gütertransport in derselben Zeit hat sich um ein Vielfaches vergrößert. Das heißt, Unterm Strich sind die CO2-Emissionen gestiegen, im großen Maße gestiegen. Da müssen wir gegensteuern. Wie nehmt ihr dieses Problem wahr und wie hat euch das Problem vor allem auch dazu bewegt, jetzt wirklich Vollgas Richtung, Vollgas in Anführungszeichen, Richtung Elektromobilität zu gehen, was das eigentlich im Konzern ausgelöst hat und wie das zu diesem großen Umdenken bei euch auch geführt hat?
Naja, also wie du korrekt sagst, wir haben, wenn du auf Transportation in Summe schaust weltweit, eine Größenordnung von plus minus, je nach Berechnung, je nach Schätzung, irgendwo 4 Milliarden Tonnen CO2, die ausgestoßen werden. Und davon ist eben die Road Transportation und damit am Ende Truck ein erheblicher Anteil, größer 50%, 60%, je nach Studie. Und jetzt wird es zwei Effekte geben. Zum einen, was ja grundsätzlich gut ist, die Wirtschaft entwickelt sich weiter über die nächsten Jahre. Länder werden teilhaben, Entwicklungsländer werden zu Emerging Markets zu entwickelten Ländern. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sich dieser CO2-Ausstoß und damit auch die Road Transportation oder umgekehrt bedingt sich ja gegenseitig, sich nochmal deutlich nach oben entwickelt, sodass wir irgendwo in der Größenordnung 5 bis 6 Milliarden Tonnen landen würden, wenn man nicht gegensteuern würde. Und damit haben wir einen erheblichen Stellhebel eben auf unserer Seite mit CO2-neutralen Fahrzeugen und einer Infrastruktur in der entsprechenden eben dagegen zu steuern. Denn das Ziel ist natürlich, CO2-Ausstoß zu reduzieren und zu minimieren. Und wie du sagst, in der Vergangenheit ist über Effizienz in den Fahrzeugen sehr viel passiert. Aber wir sind natürlich noch ein ganzes Stück davon entfernt, CO2-neutral zu sein. Und das wird nur funktionieren eben über Wasserstoff oder voll elektrische Fahrzeuge, um da nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Und ja, was motiviert uns am Ende, wenn man sich vorgenommen hat, leading sustainable transportation, also in der Industrie die nachhaltige Transportlösung anbieten zu wollen und da führend zu sein, dann muss man in allen relevanten Technologien, die da sinnvoll und notwendig sind, auch voranschreiten und die als Marktführer auch entwickeln und kein Fast Follower sein.
Ja, du hast eben einen interessanten Aspekt eingespielt, und zwar diese Emerging Markets, wo ja in Zukunft auch ein Wachstum herkommen wird. Da wird die Wirtschaft noch hochgefahren werden. Es ist eigentlich immer eine Situation, wo solche Emerging Markets immer zuerst auf Verbrennertechnologien setzen, bevor sie auf Elektromobilität umsteigen können. Oder gibt es auch irgendwo Beispiele oder zumindest die Vision davon, dass so ein Leapfrogging stattfindet, dass man sozusagen schnell schon da die Weichen stellt für eine Elektrifizierung auch so in Emerging Markets und nicht nur in den entwickelten Industrienationen?
Also es ist vielleicht ein bisschen früh sozusagen, da zu einer abschließenden Beurteilung zu kommen, aber man kann durchaus sagen, dass der Weg, der in der Vergangenheit oft beschritten wurde, dass eben in den Light Markets quasi über die entsprechenden Euronormen in Europa quasi die Standards gesetzt wurden und die dann diese Stück für Stück in anderen Ländern übernommen werden, dass durchaus da eine Entwicklung sich darstellen könnte, dass Märkte quasi bestimmte Abgasstufen überspringen und parallel quasi Lösungen anbieten für bestimmte beispielsweise Städte oder bestimmte Regionen. Denn ich sag mal, ich selbst war in der Vergangenheit auch verantwortlich für unsere Aktivitäten, Produktion in Südafrika. Und wenn du da ankommst, dann siehst du, dass sowohl das Thema Wasserstoff als auch Elektrifizierung über eben die Menge an Sonne, die dort scheint und die vorkommenden Ressourcen, die vorhanden sind, möglicherweise viel früher eine Infrastruktur aufgebaut werden könnte, die dann dazu führt, dass im Prinzip beides passiert. Zum einen quasi Abgasnormen übernommen werden, sich da weiterentwickelt, aber parallel durchaus, wie du es gerade gesagt hast, ein gewisses Leapfrogging passiert, also Dinge übersprungen werden und dann in bestimmten Märkten, Regionen auf Lösungen gegangen wird, die auch in den Triad-Märkten sozusagen neu sind. Also diese klassische Follower-Situation werden wir, denke ich, nicht immer zwingend sehen. Und insofern ist es auch eine große Chance, die zu nutzen, sowohl für uns als Unternehmen, aber auch, denke ich, für die Märkte und da Sprünge zu machen und sich nicht sequenziell weiterzuentwickeln.
So, jetzt sind wir bei den Verkaufszahlen von Nutzfahrzeugen, die elektrisch betrieben sind, noch ganz am Anfang, kann man sagen. Ja, es gibt schon Fahrzeuge auf der Straße, es gibt schon gute Einsätze, aber wir sind noch ganz am Anfang und der größte Weg ist noch vor uns. Was habt ihr euch denn intern bei Daimler Truck für Ziele gesetzt, mit welchen Zielgrößen ihr arbeiten wollt und wann ihr neu verkaufte Fahrzeuge komplett auf CO2-neutrale Antriebe, sprich batteriebetrieben und Wasserstoff umstellen wollt?
Also der eine Teil ist ja, ich sag mal, der regulatorische Anteil, wo es entsprechende Vorgaben gibt, die wir natürlich einhalten wollen. Der zweite Anteil ist unser eigener Anspruch, der höher ist. Und wir haben gesagt, bis 2030 bis zu 60% Fahrzeugen, die wir absetzen, eben CO2-neutrale Technologien umzusetzen. Und warum sagen wir bis zu? Weil zum einen ist es ganz schwierig, einmal in die Glaskugel zu schauen. Und zum zweiten ist es eben so, dass am Ende die Kaufentscheidung unser Kunde tätigt. Das heißt, wir tun gut dran, entsprechende Produkte verfügbar zu haben in allen entsprechenden Anwendungsfällen. Es ist genauso wichtig, die Infrastruktur vorzubereiten und zum Dritten auch eine entsprechende Kostenparität zu bekommen. Denn anders als im Pkw sind unsere Produkte ja Mittel zum Zweck. Und damit ist die Total Cost of Ownership das, was es am Ende auch ausmacht, wann ich wechsle von einem vielleicht Diesel angetriebenen Fahrzeug auf ein elektrisches oder wasserstoffgetriebenes Fahrzeug, wenn ich in eine hohe Skalierung gehe. Du hast ja gefragt nach Hochvolumigkeit und dann ist eben der Kostenfaktor sicher ein extrem relevanter. Und zum anderen haben wir gesagt, lass uns nicht so sehr drauf gucken, was andere machen, lassen Sie mich sehr gucken, was wir uns für Ziele in 2025, 30, wann auch immer setzen, sondern lassen Sie mal ganz konkret auf unsere Logistikketten, die wir direkt beeinflussen, nämlich da, wo wir in unsere Werke Material transportieren und eine logistische Anbindung haben. Und da haben wir uns das konkrete Ziel vorgenommen, dass wir explizit für unser größtes Fahrzeugwerk, das Werk Wörth, in Deutschland bis Ende 2026 100% der Inbound-Logistik CO2-neutral gestalten wollen. Und das ist durchaus in meiner Wahrnehmung und alle, die ich so sehe, im Umfeld, die da aktiv sind, das ambitionierteste Ziel. Das ist durchaus auch nicht ganz einfach zu erreichen. Wir merken das jetzt, wo wir uns auf den Weg begeben haben. Auf der anderen Seite, wir sind der größte Truckhersteller und wenn wir es nicht schaffen würden, wer dann? Insofern, glaube ich, ist es ein höchst anspruchsvolles Ziel, wo wir eng mit Partnern zusammenarbeiten, mit unseren Lieferanten, mit unseren Kunden. Aber es ist auch das richtige Ziel, da mit gutem Beispiel sozusagen voranzugehen und Leuchttürme zu setzen. Und das ist ein sehr großer Leuchtturm, weil, wie gesagt, das ist unser größtes Truckwerk, was wir haben weltweit. Und damit setzen wir ein wirkliches Statement.
Ja, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Das ist echt ein gutes Beispiel, auf das wir vielleicht im Laufe des Gesprächs nochmal eingehen können. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf dieses aus meiner Sicht sehr, sehr ambitionierte Ziel. Du hast gesagt, bis 2030 60% der Fahrzeuge CO2-neutral.
Ja. So. Ja, bis zu.
Bis zu, okay, klar. Aber wenn es irgendwie nur 20% sind, wenn wir Leute fragen, okay, weil ihr habt ja mal ein Ziel gesetzt. meine Frage hier ist, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Wir haben fast Ende 2023. So, das ist noch jetzt 6-7 Jahre hin. Momentan ist der Anteil wahrscheinlich verschwindend gering, ist wahrscheinlich weit unter 10%, weit unter 5% vielleicht sogar. Du hast eben so einmal auf diese Erfolgsformel da abgezielt, die Transformationsformel. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, was denn eigentlich passieren muss, damit ihr wirklich diese ambitionierten Ziele 60% bis 2030 und dann 100% ein paar Jahre später wahrscheinlich schon überhaupt erfüllen könnt. Was muss jetzt gemacht werden? Was muss jetzt passieren in den kommenden 6-7 Jahren?
Also korrekt. Im Prinzip kann man sagen, wir denken da immer an eine Art Transformationsformel, die im Prinzip aus drei Komponenten besteht. Die erste ist mal, wir brauchen entsprechend gute Produkte, die es uns und unseren Kunden ermöglichen, CO2-neutrale Verkehre darzustellen. So auf der ist der eine Teil des Produkts. Zweiter Teil ist, wir brauchen natürlich eine entsprechende Infrastruktur, um die Fahrzeuge laden oder bei Wasserstofffahrzeugen die eben betanken zu können. Denn wir haben heute eben eine Infrastruktur, die rein entlang des Diesels aufgestellt ist. Und am Ende nützt das beste Produkt nichts, wenn ich irgendwann es nicht betanken kann, sei es elektrisch oder eben per Wasserstoff. Und die dritte Teil der Formel entsprechend ist eine Kostenparität, denn wie gesagt, unser Fahrzeug ist am Ende kein Luxusgut oder kein Konsumgut, sondern es ist ein Investitionsgut, wo unsere Kunden ihr Geld mit verdienen wollen und müssen. Und das können sie natürlich nur, wenn das Fahrzeug eine Total Cost of Ownership hat, die vergleichbar ist mit einem Dieselfahrzeug. Denn ja, natürlich kann man davon ausgehen, und das gibt es ja auch in gewissen Bereichen, dass wiederum dem Endkunden es durchaus wichtig sein kann, grüne Produkte, auch grün hergestellte Produkte, CO2-neutral hergestellte Produkte, auch entsprechend einen Preis dafür zu bezahlen. Aber wir gehen nicht davon aus, dass es so ein Preis sozusagen Unterschied sein wird, dass wir um eine Kostenparität umherkommen würden. Das heißt, der dritte Teil der Formel ist, dass die Total Cost of Ownership in einem ähnlichen Bereich liegt wie den, den wir heute bei den Dieselfahrzeugen sehen. Und dann zurückkommend auf deine Frage, wenn die drei Faktoren sozusagen erfüllt sind, dann stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht jedes Fahrzeug sozusagen elektrisch oder wasserstoffbetrieben ist. Und damit kannst du, glaube ich, sehr schnell dann in eine Skalierung kommen, wo wir erwarten, dass Märkte sehr schnell kippen und dann auf rein CO2-neutrale Technologien springen. Dann spricht eigentlich nichts dagegen. Und dann hat die Technologie viele, viele Vorteile gegenüber der heutigen. Ja, ich würde vielleicht einmal noch mal ganz kurz einen Ticken tiefer auf die drei Aspekte eingehen.
Ja, sehr gerne. Fangen am besten mit der Produktverfügbarkeit an, denn das ist ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt. Und vielleicht können wir anfangen, damit zu beschreiben, in welchem Bereich der Transporte denn überhaupt schon eine gute Verfügbarkeit besteht. Und das ist vielleicht einfach zu beantworten. Das heißt, Lieferverkehre innerhalb von Städten, beispielsweise kurze Laufzeiten, kurze Transporte, leichte Transporte. Da sind wir relativ weit gekommen. Schwertransporte, lange Strecke, wesentlich schwieriger. Aber das ist so mal kurzer Überblick. Aber vielleicht können wir da einmal kurz rein, um zu beschreiben, wo wir denn schon weit gekommen sind allgemein und ihr auch insbesondere und wo es wirklich noch hapert und wo es länger dauern wird einfach auch.
Ja, also da wir ja im deutschsprachigen Raum sozusagen unterwegs sind, werde ich auch den Fokus jetzt im ersten Mal auf das Thema Europa legen. Mhm. Ich denke, wir sind sehr gut unterwegs, wenn wir auf das Thema regionaler und Verteilerverkehre gucken mit unseren E-Actros-Angeboten, die wir dort haben. Sowohl Auflieger- als auch Sattelzugmaschinen, können wir Produkte anbieten, die sehr viele Transportlösungen anbieten und damit Transportprobleme unserer Kunden erfüllen. Wir haben mit dem E-Econic-Fahrzeug ein Fahrzeug, was eben, ich sag mal, den kommunalen Verkehr abdecken kann. Und wir haben mit dem E-Canter, der unter der Huso-Marke firmiert, auch ein Fahrzeug, was, ich sag mal, kleinwendig, schnell, kleine Transportbedarfe darstellen kann. Und der wird zugegebenermaßen auch mittlerweile in recht hohen Stückzahlen verkauft, sodass wir in dem Kurz-Mittelstreckenverkehr eigentlich Lösungen anbieten können für viele Anwendungsfälle. Da ist eher der Punkt, das Portfolio weiter auszubauen, um am Ende, vielleicht mal sehr breit, ein Portfolio anzubieten für alle unsere Kunden. Der zweite Schritt, der jetzt ansteht, auch kurzfristig ansteht, im Herbst diesen Jahres, wird eben unser Langstreckenfahrzeug sein mit dem E-Actros 600. Da sind wir fest von überzeugt, dass das durchaus ein Faktor sein wird, der den Markt nochmal deutlich verändert, weil wir eben deutlich längere Strecken elektrisch abbilden können, hohe Transportleistungen und damit den Fernverkehr auch bedienen können. Und dann perspektivisch jetzt ein bisschen in die Glaskugel geguckt, werden wir, was der ein oder andere auch aus den Medien bereits kennt, wasserstoffangetriebene Fahrzeuge in der zweiten Hälfte, also irgendwo zweiten Hälfte der 2020er Jahre dann anbieten können. Und damit haben wir auch eine zweite Technologie, die wir nochmal in den Markt bringen. Und somit wird die Produktteil der Formel sozusagen in dem Zeitraum bis 2030 nicht der Engpass sein, sondern da haben wir als OEM, als Hersteller unsere Hausaufgaben gemacht und werden jetzt Stück für Stück die Produkte in den Markt bringen.
Okay, lass uns auf dieses Thema eActros 600 und Wasserstoff gleich nochmal zurückkommen. Nochmal eine Frage zu dieser Entwicklung. Warum gerade die Produktvielfalt, gerade in diesen Verkehren, diese innerstädtischen Verteilerverkehre, vielfältiger ist? Warum es viel mehr Produktangebot gibt und warum sich die Fahrzeuge da schon durchgesetzt haben? Einfach nochmal klar zu formulieren, weil, warum? Ist Ladeinfrastruktur beispielsweise, öffentliche Ladeinfrastruktur, da kein Thema. Total Cost of Ownership rechnet sich schon. Stell mal kurz dar, warum wir da schon weit gekommen sind und warum der andere Bereich noch so hinterherhängt.
Im Prinzip drei Punkte dazu. Zum einen, oder vielleicht vier sogar, zum einen gibt es mittlerweile ja durchaus auch regulatorische Bereiche, wo perspektivisch Städte sagen, wir wollen nur CO2-neutrale Verkehre haben. Das ist der regulatorische Anteil, das ist aber eher der Muss-Anteil. Und der kann, ist ja zum einen Produktverfügbarkeit, zum zweiten die Unabhängigkeit von der Ladeinfrastruktur, denn es ist deutlich einfacher, sozusagen bei Auf- und Abladen des Fahrzeugs auf einen eigenen Hof, dann mache ich mich unabhängig von der öffentlichen Infrastruktur, sondern bin nur noch da, wo wir sozusagen eigene Infrastruktur verwenden oder unsere Kunden sozusagen auf Infrastruktur zurückgreifen können, die sie selbst aufbauen können. Und da weiß ich von vielen unserer Partner und Kunden, dass da extrem investiert wird, um sich unabhängig zu machen von öffentlicher Ladestruktur. Und zum Dritten spielt natürlich auf den Kurzstrecken quasi das Thema Maut, Verbräuche etc. nochmal eine untergeordnetere Rolle gegenüber dem Langstreckenfernverkehr, wo das Thema Kostenparität nochmal ganz anders ins Gewicht fällt als auf den Kurzstrecken. Und klar gibt es in diesem Umfeld durchaus auch Unternehmen oder Kunden, also Endkunden, wenn man so will, die Transporte einkaufen, die hier Frontrunner sind und am Ende Überzeugungstäter sozusagen und sagen, ich will das. Dementsprechend bewegt sich dort im Moment sehr viel. Und wie gesagt, im nächsten Schritt wird es dann der Langstreckenverkehr sein. Ja, da stehen wir sozusagen an dem Wendepunkt, wenn wir jetzt 2024, 2025 auch eine Produktpalette haben werden, die auf dem Langstreckenverkehr deutlich mehr abdecken kann als das, was wir heute sehen.
Ja, und nochmal zu diesen kürzeren Strecken und zu den Fahrzeugen, die im innerstädtischen Bereich im Einsatz sind. Da sind die Anschaffungskosten im Vergleich zum Dieselfahrzeug auch noch höher, aber die Total Cost of Ownership über den gesamten Lebenszyklus des Produktes, des Fahrzeuges, rechnet sich das bei den meisten Fällen?
Das kann sich rechnen sozusagen. Und wie gesagt, da, wo sich's nicht rechnet, gibt's Überzeugungstäter und sie fallen einfach auch nochmal anders ins Gewicht. Da spielt auch vielleicht der Fahrer eine deutlich größere Rolle. Das Fahrzeug steht vielleicht eh länger. Also es sind einfach andere Faktoren, die da relevant sind, sozusagen.
Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen auf die längere Strecke gucken. Das ist in der Tat ein Durchbruch. Wenn jetzt, was hast du, im Oktober wird neuer eActros vorgestellt, 600, das heißt eine richtig große Batterie mit großer Reichweite. Wird vorgestellt, heißt, ist ein Prototyp, ist aber schon im Einsatz, wird schon getestet. Und erklär mal kurz, was Vorstellung dieses Modells genau heißt.
In der Vorstellung heißt, deswegen kann ich da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, eben, dass wir in einer breiten Marktöffentlichkeit dann das Produkt vorstellen werden, mit allen Features, die das Fahrzeug hat, mit einer eine spannende Reichweite und einfach als Produkt mit einem sehr geringen Verbrauch und damit eben auch Reichweite. Und zum Zweiten, ja, die Fahrzeuge sind heute schon bei engen Partnern dann Stück für Stück auch im Einsatz, sodass wir viel Erfahrung sammeln und da einfach gegenüber den heutigen Fahrzeugen nochmal einen deutlichen Entwicklungsschritt machen können, der uns dann insbesondere auf der Langstrecke sehr zugutekommen wird, was das Thema Kosten und Reichweite anbelangt. Ne?
Okay, aber mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, Pi mal Daumen, 500 Kilometer Reichweite oder so in der Größenordnung zumindest, sowas,
ja,
mal eine Vorstellung von zu geben, okay.
Ja,
okay.
Und also wirklich,
weil es ja auch auf lange Strecke eingesetzt wird, dann kommt natürlich wieder Schnellladen wahrscheinlich unterwegs auf langen Strecken zum Tragen. Auch da ist vorgeplant, dass Schnellladen möglich ist, sagt da ein paar Dinge zu.
Ja, da sage ich jetzt zu wenig dazu, aber
ich will ein paar Dinge entlocken, aber
ja, ich merke
auf dem Terrain, dass dir vertraut ist.
Wie gesagt, das können die Kollegen deutlich besser. Die werden das Fahrzeug im Herbst der breiten Öffentlichkeit vorstellen und die müssen noch ein paar Überraschungen dabei haben.
Genau. Ja, genau. Wir dürfen nicht alle schon im Privatpodcast vorwegnehmen.
Ja, genau. Und und zum Zweiten eben der Produktteil ist aus unserer Sicht, ich soll mal sagen, der, wo wir, aber die ganze Branche dran arbeitet, wird, glaube ich, gar nicht das Entscheidende am Ende sein. Das wesentlich Entscheidendere wird sein, dass wir eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung haben. Da arbeiten wir als Hersteller gemeinsam auch Branchen oder in der Branche mit Wettbewerbern ja gemeinsam dran, dass wir hier Lösungen haben. Ich weiß, dass viele unserer Kunden an Lösungen arbeiten, eine Infrastruktur umzusetzen, die dann funktioniert. Der Engpass, denke ich, wird eher der sein, zum einen mal der technische. Also sprich, wenn wir dran denken, dass Fahrzeuge, die heute im Langstreckenverkehr eingesetzt sind, dann in den Ruhezeiten an den Raststätten geladen werden müssen, dann braucht es ja, ich sag mal, ein bisschen salopp formuliert, neben jeder Raststätte ein kleines Kraftwerk, um im Prinzip die Stromversorgung sicherzustellen. Also der muss wesentlich um die übergeordnete Infrastruktur, also weniger in die einzelne Ladesäule, sondern auch wirklich in die E-Mobilität oder E-Infrastruktur investiert werden. Das passiert Stück für Stück. Die Frage ist, ob das schnell genug geht. Und zum Zweiten auch, ob die Kosten, die daraus entstehen, eben so sind, dass sie von den Kunden auch gestemmt werden können. Denn ja, viele der Kunden, mit denen ich spreche, geben schon als Rückmeldung, dass es zum einen mal langwierig ist, selbst mit Förderanträgen, bis wann entsprechende Umsetzung der Infrastruktur stattfindet und zum Zweiten es auch sehr teuer ist, weil zum Teil eben auch die lokalen Versorger gar nicht wirklich darauf vorbereitet sind, diese enormen Mengen an Energie an den entsprechenden Stellen bereitzustellen. Also von daher, der aus unserer Sicht wesentlich schwierigere Teil ist das Thema Ladeinfrastruktur. Deswegen sind wir im Übrigen auch davon überzeugt, dass es nicht nur rein elektrisch funktionieren wird, sondern gemeinsam mit dem Thema Wasserstoff. Und der dritte Teil der Formel, eben das Thema Kostenparität, hängt am Ende natürlich von dem ab, wie wir die Fahrzeuge preislich positionieren. Das ist sicher ein wesentlicher Anteil dessen. Das ist den Stellhebel, den wir haben. Und da wird auch hart dran gearbeitet, wohl wissend aber, dass in Summe quasi einfach ob der Größe von Batterien und ob der Rohstoffe, die dazu verwendet werden, etc., ein Fahrzeug, was ähnliche Reichweiten hat, einfach nochmal eine andere Kosten- und damit Preisposition hat, hängt dann im Wesentlichen auch an dem Thema, wie werden Mautstrukturen aufgebaut, also wo wird welche Maut für welche Technologie und Fahrzeug berechnet. Das wird ein großer Stellhebel sein, den die Politik in der Hand hat, um hier das Thema E-Mobilität, aber insbesondere auch das Thema Wasserstoff nochmal deutlich voranzutreiben. Und last but not least, ja, das ist aktuell sowieso Stichwort Industriestrompreise in aller Munde. Das nächste wird sein, was kostet dann tatsächlich der Wasserstoff oder die Elektrizität, die wir verwenden? Und da sehen wir eben auch tatsächlich in den unterschiedlichen Ländern, wo unsere Fahrzeuge genutzt werden, dass genau diese zwei Faktoren einen erheblichen Anteil an der Geschwindigkeit hat, wie Kunden umstellen von dieselelektrischen Fahrzeugen auf Zero Emission, wenn eine entsprechende Mautbepreisung beziehungsweise ein Energiepreis eben zur Verfügung gestellt werden kann, der es deutlich einfacher macht als in anderen Märkten. Das ist der dritte Teil sozusagen der Formel.
Ja, das ist gut, dass du es nochmal so wirklich so eindeutig und so klar formulierst, wie viele Dinge eigentlich noch passieren müssen, um wirklich so eine ambitionierte Roadmap tatsächlich auch verwirklichen zu können. Ne? Also mal angefangen mit dieser Ladeinfrastruktur. Viele reden darüber, ja, wenn erstmal die LKWs da sind, die lange Strecke fahren können. So, jetzt kommen die wahrscheinlich im nächsten Jahr schon an den Markt, die ersten Modelle von euch und von anderen vielleicht auch. So, aber die kannst du nicht einsetzen, wenn kein Hochleistungsladepunktnetz flächendeckend an den Autobahnen verfügbar ist. Dann können wir uns tausendmal darüber unterhalten, wie toll die Fahrzeuge sind, wenn du sie nicht einsetzen kannst im täglichen Gebrauch. ist das alles nicht darstellbar, nicht machbar. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt euch zusammengeschlossen. Ich glaube, das war ein Zusammenschluss Joint Venture mit der Traton Group und Volvo Group, also auch über die Unternehmensgrenzen hinweg.
Correct.
Versucht ihr da, das Zepter in die eigene Hand zu nehmen sozusagen? Was versprecht ihr euch mit dieser konkreten Zusammenarbeit? Was könnt ihr da genau konkret für einen Einfluss drauf haben? Denn du hast ja so weitere viele Faktoren eben angesprochen, wie beispielsweise, wer bezahlt diese ganze Infrastruktur? Was für Anschlüsse sind da notwendig? Wie funktionieren die ganzen Genehmigungsverfahren, die Bürokratie, die da drin hängt und so weiter und so fort? Beschreib mal, was man überhaupt erreichen kann mit so einem Joint Venture, mit so einem gemeinschaftlichen Ansatz da.
Also ich glaube, zum einen vielleicht, also ganz hohe Flugebene sozusagen, zum ersten kann man mal erreichen, dass, glaube ich, alle, die in dem Markt aktiv sind, bis hin eben zur Politik, verstehen, dass wir es wirklich ernst meinen. Also mit anderen Worten, es gibt ja sehr selten die Situation, dass drei große, eigentlich Wettbewerber, wenn man so will, gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, wir brauchen das und wir wollen das. Wir möchten hier ein Zeichen setzen und damit eben eine Infrastruktur mit aufbauen. Also wir können jetzt sicher, das ist nicht der Anspruch, das alleine zu tun, sondern da ein ganz klares Signal zu setzen und an neuralgischen Punkten, die wir sehen, wo Verkehre entsprechend entlanglaufen, mal eine minimale Struktur zu betreiben, die dann einen Start sozusagen ermöglicht. Auf der anderen Seite ist eben, wie gesagt, auch die heutige Mineralölindustrie, andere Partner und auch die politische Seite gefordert, da in Infrastruktur zu investieren. Denn selbst da, wenn sich alle einig sind, dass wir, ich sag mal, E- und Wasserstofftankstellen brauchen, dann brauchen die wiederum ja eine entsprechende Netzanbindung und diese wird am Ende von den jeweiligen Staaten zur Verfügung gestellt. Und da gilt es eben sehr schnell zu sein und im Prinzip heute umzusetzen, weil, wie du vorhin gesagt hast, 2030 klingt noch weit weg mit 7 Jahren. Aber wenn man die Genehmigungsverfahren kennt und ich habe zufälligerweise gestern Abend nochmal gehört, Genehmigungsverfahren, Solaranlage oder Planungsverfahren, 7 oder 8 Jahre in Tübingen, Umsetzung 8 Wochen. Ja. Also es wird nicht an der Umsetzung scheitern, sondern wir müssen gucken, dass wir da Geschwindigkeit aufnehmen, um eben eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da wird heute viel drüber geredet, noch zu wenig einfach getan, um am Ende die wunderbaren Produkte, die wir zur Verfügung stellen werden, sehr bald auch dann entsprechend betreiben zu können, genau.
Ja, vor allem müsste ja irgendwie alles parallel passieren. Sowohl der Ausbau für die Ladeinfrastruktur für PKWs und Fahrzeuge, die an den Raststätten beispielsweise laden wollen, als auch die LKW-Infrastruktur, die eine komplett andere ist. Das ist nicht dieselbe Ladeinfrastruktur. Und wenn du dazu noch die Wasserstoffinfrastruktur zum Tanken benötigst, die momentan auch noch nicht existent ist, dann ist das natürlich ein ganz schön großer Brocken, der da gegessen werden will in den kommenden Jahren. Ne?
Korrekt. Und ich sag mal, da wird uns, denke ich, einfach helfen, dass gerade was das Thema Wasserstoff anbelangt, meine Erkenntnis, die vieler ja auch ist, dass wir durchaus nicht nur für den Transport, sondern an vielen Stellen in der Industrie, also sei es angefangen von dem Thema grünem Stahl bis hin zu Lackieranlagen, die vielleicht nicht mit Gas, sondern mit Wasserstoff betrieben werden können, durchaus auch an anderen Stellen Wasserstoff brauchen. Und wenn er dann mal da ist und wenn die Infrastruktur nutzbar ist, dann ist es vielleicht auch nur noch ein kleiner Schritt, diese Infrastruktur nutzbar zu machen für den Transport. Und dann ist es gut, beide Technologien anbieten zu können. Wohl wissend, dass, wie du es gesagt hast, wir heute das beobachten werden natürlich und schauen da drauf, auf der Automobilseite in ausreichender Geschwindigkeit vorankommen. Die Ladeinfrastruktur für die LKW wird ein Stück weit eine andere sein. Und wenn du dann in die Wasserstoffinfrastruktur reingehst, dann bist du natürlich nicht nur nochmal in einer ganz anderen Technologie am Ende. Sodass es durchaus sinnvoll ist, glaube ich, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, sondern in verschiedenen Technologien auch zu arbeiten und die nutzbar zu machen. Denn sich auf eine Lösung zu verlassen, ist vielleicht dann zu wenig. Ja. Und deswegen sind wir auch wirklich davon überzeugt, dass wir beides brauchen, Strom und Wasserstoff als Technologie.
Also der Use Case für Wasserstoff im Transport war immer, also die großen, schweren Transporte, so lange Strecken, da wird noch lange dauern, bis Batterietechnik so weit ist. Aber vielleicht unterschätzen wir auch, wie schnell sich die Batterietechnik beispielsweise weiterentwickelt, sodass Wasserstoff irgendeine Art Brückentechnologie dann da ist und peu à peu Batterien, Wasserstoff schon in kürzerer Zeit verdrängen können. Ist das nicht ein Szenario, was denkbar ist? Oder warum seid ihr so offen und bekennt euch zu dieser Dual-Strategie, wie ihr das nennt, dass ihr wirklich sagt, wir brauchen diese beiden Technologien, da müssen wir technologieoffen sein in Bezug auf diese beiden Technologien zumindest?
Also zum einen, weil wir schon dran glauben, dass sich Batterietechnologie nochmal deutlich weiterentwickeln wird, aber auch da gibt es vielleicht am Ende auch eine gewisse physikalische Grenze, an die man stößt. Und am Ende ist es natürlich eine gewisse Energiedichte, die ich in ein Fahrzeug packen will und muss, um bestimmte Strecken abzudecken oder auch Anwendungsfälle. Also von daher, von der Produktseite glauben wir, dass es beides braucht. Und zum Zweiten, wie ich es gesagt habe, ich glaube, die Industrie in Summe, wenn du mit der Stahlindustrie, mit Vertretern sprichst oder mit vor kurzem übrigens auch in eurer Veranstaltung, ja, mit Vertretern aus dem Automobilindustrie, die dann sagen, wir nutzen den Wasserstoff auch in den Herstellungsprozessen, dann ist es nur noch ein kleines zu sagen, wenn ich die Infrastruktur für Wasserstoff für viele andere Anwendungsfälle habe, sie dann nutzbar zu machen für den Transport, ist dann noch ein kleinerer Schritt. Und insofern setzen wir einfach, um eine maximale Abdeckung zu erreichen auf beide Technologien. Bis hin im Übrigen, was ja bei Weitem nicht entschieden ist, sondern in der Diskussion ist, dass wir auch bei dem Thema Wasserstoff ja noch Technologie offen sind und auch das Thema der Brennstoffzelle, also die Anwendung Brennstoffzelle oder auch Wasserstoffverbrennung, noch beide Technologien im Moment offen weiter verfolgen, weil wir es einfach am Ende, es weiß heute keiner. Und insofern ist es, glaube ich, sinnvoll, möglichst technologieoffen zu sein.
Das heißt, alles, was heutzutage bei euch in Bezug auf Wasserstoff, sei es Direktverbrennung oder auch Brennstoffzelle, in Betrieb ist, sind Vorserienprodukte, aber noch nichts in Serie produziert, richtig?
Korrekt. Die Wasserstofffahrzeuge sind im Moment wirklich in einem sehr nahen Prototypenstatus, aber durchaus mit sehr viel Anwendung und sehr viel Nutzung, sodass wir einen hohen Erkenntnisgewinn da haben. Aber im Moment macht es einfach noch wenig Sinn, in eine deutliche Skalierung zu gehen, weil da ist man weit weg von einer sinnvollen Infrastruktur. Und dann hätten wir ein wunderbares Fahrzeug, was keiner nutzen kann. Das macht wenig Sinn. Also da glaube ich, sind wir einfach noch mal irgendwo drei bis vier bis fünf Jahre zeitlich gesehen in einem Versatz, wenn man so will, unterwegs. Aber nochmal mit einem klaren Bekenntnis, dass wir eben über eine Technologieoffenheit dann auch auf eine deutlich höhere Abdeckung am Ende kommen werden. Und insofern, auch wenn unterschiedliche Hersteller, glaube ich, wenn du es in den Medien verfolgst, da unterschiedliche Schwerpunkte setzen, Stand heute weiß es eben noch keiner. Und eher umgekehrt, wir sind eher Überzeugungstäter an der Stelle, dass wir mehrere Technologien brauchen, weil wir meinen es ernst und wir decken heute ein breites Feld an Anwendungsquellen ab. Ja, und wir wollen auch nicht, dass wir ganze Anwendungsquellen gar nicht abdecken können. Und deswegen Technologieoffenheit ist wichtig an der Stelle.
Patrick, du hattest vorhin schon mal dieses Projekt erwähnt, und zwar dieser Lieferverkehr, der in euer Werk Wörth geht. Das, glaube ich, du hast es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, das größte Werk weltweit für die Produktion.
Ja,
und da habt ihr ambitionierte Ziele, diesen gesamten Lieferverkehr irgendwann zu elektrifizieren, und seid schon weit gekommen. Nun nutzt das auch ein bisschen so als Versuchsfeld, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Erklär mal bitte ganz kurz, was euch da vorgenommen habt, wie weit ihr momentan mit diesem Projekt da seid.
Ja, das kann ich gerne machen. Im Prinzip, wir haben, wenn wir da auf das Werk Wörth schauen, dann produzieren wir dort eben einen erheblichen Anteil unserer MB-Fahrzeuge. Wir haben das Schwesterwerk in der Türkei, in Aksaray, wo wir eben auch Fahrzeuge produzieren. Für die Marken MB, wir haben in Südafrika eine Produktion, also in verschiedenen Standorten, aber tatsächlich das Werk Wörth ist das größte. Und ja, wir haben uns vorgenommen, bis Ende 2026 100% der Inbound-Logistik, und das ist eine ganze Menge an Material, was da jeden Tag reinkommt, umzustellen auf einen CO2-neutralen Verkehr. Und die Logik, die wir hier einfach begonnen haben, ist zu sagen, wir gehen im ersten Schritt mal auf die Verkehre, die Kurz- und Mittelstrecke sind, die quasi getaktet stattfinden, wo wir Lieferanten und Partner angebunden haben, die eher an einem getakteten Verkehr, also ich sag mal, wo täglich mehrere Routen eine Strecke bedienen, wo du weißt, wo wird der LKW aufgeladen, wo wird er abgeladen, wann passiert es, in welchem Zyklus, die Stück für Stück umzustellen. Das passiert dieses und nächstes Jahr. Das wird schon mal einen erheblichen Anteil abdecken. Und dann haben dann gesagt, wir gehen dann auf die Langstreckenverkehre, wenn wir die Produktverfügbarkeit haben, wenn wir dann auch mit den entsprechenden Partnern auch da eine maßgeschneiderte Infrastruktur bereitstellen können. Das wird eben jetzt das nächste und das übernächste Jahr dann entsprechend stattfinden. Was aber nicht heißt, dass wir auch nicht so Dinge ausprobieren, wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel auch mal eine lange Logistikkette. Und da merke ich, da gibt es ganz viel Energie, auch bei unseren Kunden zum Beispiel zu sagen, wir haben einen türkischen Partner, der sagt, hey, wir lassen uns doch mal den Verkehr in der Türkei bis zur Schiene, also Intermodalverkehr, bis zur Schiene elektrisch darstellen. Dann haben wir den Schienenverkehr, der rein elektrisch stattfindet, und dann wieder die Belieferung ins Werk elektrisch, also so, dass du auch eine sehr lange Lieferkette einfach CO2-neutral darstellst, auch das mal auszuprobieren, ja, zum Teil Erkenntnisse zu gewinnen, mit unseren Partnern, Kunden zu lernen und dann natürlich auch diese Erkenntnisse skalieren zu können und zum einen mal in die gerade genannte Formel wieder einfließen zu lassen, zum einen mal unsere Produkte zu verbessern, da wo wir einen Erkenntnisgewinn haben, zum anderen mit Politik, mit unseren Kunden an dem Thema der Kostenparität zu arbeiten und zum dritten auch zu schauen, wo sind denn eigentlich die neuralgischen Punkte der Infrastruktur, wo brauchen wir denn wirklich in der Industrie sozusagen, wir brauchen nicht eine Ladesäule an jeder Ecke, sondern an den Ecken, wo wir häufig und immer vorbeikommen, so dass wir so quasi mit einer 60-70% Lösung vielleicht schon viel erreichen können. Also es wäre eine perfekte Lösung irgendwann. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns da Vorreiter sein und einfach mal sehr schnell, sehr fokussiert mit einem klaren Projektauftrag und Projektteam auch einen Leuchtturm setzen. Und ich merke in der Industrie, weil da viele uns angesprochen haben, wie macht ihr das? Ja, was macht ihr da? Sowohl aus der Automobilindustrie als auch von anderen Partnern, die dann sagen, lasst uns mal an dem Erkenntnisgewinn teilhaben. Das machen wir natürlich auch gerne, weil, wie soll man sagen, je mehr Momentum da reinkommt, desto mehr kommt auch die Notwendigkeit der Veränderung da an, wo sie ankommen muss. Und damit hilft es am Ende, hier Leuchttürme zu setzen. Wie gesagt, das ist ein recht großer Leuchtturm. Ich bin auch froh, dass ihr die Veranstaltung, das Forum Automobillogistik nächstes Jahr eben in Wörth stattfinden wird und damit auch die Möglichkeit besteht, auch Dinge mal sich anzuschauen und drauf zu gucken, was da heute passiert und konkret das, was ich an der Veranstaltung geteilt habe und heute auch nochmal im Podcast so ein Stück weit zum Anfassen zu haben und dann natürlich live davon ein Stück weit was mitzunehmen und was zu lernen, weil ich glaube schon, die Erkenntnis, die wir haben, darin ist, alle lernen in dieser Transformation und da ist Wissen teilen wirklich von Vorteil, denn wenn alle schneller lernen, sind wir auch besser gemeinsam unterwegs. Ja, also deswegen machen wir das auch sehr gerne, dass wir hier Vorreiter sein wollen auf der einen Seite, aber nicht im Sinne von wir wissen's und wollen dann irgendwie nicht Vorreiter sein, sondern wir wissen's, wir teilen's und wir entwickeln hier gemeinsam Lösungen. Denn eine der großen Erkenntnisse, die wir daraus genommen haben, war eben zu sehen, ja, es braucht eben, wie gesagt, diese Formel, aber es braucht eben auch ganz viele, die an einem Strang ziehen und man stolpert dann eher über Kleinigkeiten, ja, wenn du bei einem Lieferanten eine Ladeinfrastruktur aufbauen willst, ne, der dann fragt, na Moment mal, und wer zahlt das jetzt? Also sprich der Kunde oder der Spediteur oder der Lieferant, ja, oder also wer geht den ersten Schritt in der Veränderung, ne? Und klar, kann man sagen, da muss jeder ein Stück weit investieren, aber am Ende braucht es eben da eine gewisse Überzeugung und meine Wahrnehmung aus dem, was wir jetzt bisher gemacht haben aus den ersten Schritten, ist, dass Stand heute noch es doch noch immer so, ich sag mal, zwei Lager gibt, wenn ich mal so jetzt so ein bisschen schwarz-weiß machen darf. Es gibt ein paar, die sind davon überzeugt, weil sie erste gute Erfahrungen gemacht haben, und die laufen, um nicht zu sagen, die rennen dann. Und dann gibt es ein paar, die durchaus abwartend das beobachten, was passiert da, schauen von der Seitenlinie eher und stehen, ja, und da ein ausreichendes Momentum zu generieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um dann wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne machen zu können. Und das ist die Hauptmotivation, warum wir gesagt haben, lass uns dieses Schaufensterprojekt machen, was eben kein kleines Projekt für uns ist, sondern einen wesentlichen Anteil unserer Supply Chain ausmacht. Und lass andere daran teilhaben, lass das Wissen teilen, was wir da generieren, und lass eine Überzeugung daraus entstehen. Und ich glaube, da werden wir einen großen Schritt voran machen in den nächsten 2 Jahren.
Ja, vor allem ist es mehr als so ein Showcase-Pilotprojekt, denn ihr seid angewiesen auf eure Lieferverkehre. Das ist ja schon elementar wichtig, dass das einigermaßen gut funktioniert
da
bei euch.
Ich sag mal, also. da war Gott sei Dank Stand heute weiterhin eine Situation haben, wo durchaus unsere Produkte mehr als nachgefragt sind, ne, kommend aus einer Chip-Krise und Covid. Ist es weiterhin so, dass wir dankbar sind und unsere Kunden insbesondere über jedes Fahrzeug, was wir bauen. Deswegen können wir da keine Experimente oder Kompromisse machen, sozusagen. Das muss funktionieren und es funktioniert auch. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit eine Doppelbelastung, nicht nur ein Werk zu betreiben oder Werke und Logistikketten zu betreiben, sondern sie gleichzeitig auch umzustellen. Das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung, die so in der Industrie eben neu ist. Und so geht's, wie gesagt, glaube ich, ganz vielen. Wenn man da was lernt, dann sollte man es teilen. Und wie gesagt, eine der Erkenntnisse ist, es geht nur gemeinsam. Wenn wir es gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferanten, Partnern betreiben, dann sind wir da auf einem guten Weg. Und die ersten Schritte sind beschritten, sodass wir vielleicht dieses Jahr in die Größenordnung jetzt vielleicht 20% erreichen werden und dann so Stück für Stück die nächsten Schritte. Und wie das immer so ist, wenn man sich auf den Weg begeht, ja, vielleicht sind die letzten 20-30% die schwierigsten auf der anderen Seite und auch die ersten, ne? Aber dazwischen werden wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir den Erkenntnisgewinn skalieren können. Und dann wird es vermutlich auch deutliche Schritte nach vorne geben, wie gesagt, in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Ich freue mich drauf, wenn die Zuhörer sich das auch vor Ort anschauen werden und wir da mal tiefer drauf eingehen können.
Ja, wird spannend. Ich werde wahrscheinlich auch dort vor Ort sein. Da sehen wir uns wahrscheinlich, wenn ich mir das mal vor Ort da live und in Farbe anschauen. Vom 28. bis 29. Februar ist es diesmal bei euch im Werk in Wörth. Also wir sind gespannt. Also wer heute Interesse gewonnen hat und sehen will, wie es da in Pi mal Daumen im halben Jahr aussieht, dann sollte er auf jeden Fall mit beim Event dabei sein.
So ist es.
Patrick, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Vielen Dank für die Insights, die du uns gegeben hast, wo ihr steht mit der Elektrifizierung von Straßentransport. Sehr, sehr spannend und ich hoffe auf weitere gemeinsame Podcast-Episoden und Gespräche zu diesem Thema mit dir.
Vielen Dank und vielen Dank auch nochmal fürs Zuhören von meiner Seite. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich, ich nehme es mal als sowohl als Einladung als auch als dein Commitment, dich wiederzusehen, spätestens im Februar nächsten Jahres. Bis dahin. Danke.
Perfekt, mach's gut. So, das war der BVL-Podcast mit Patrick Burkhardt von Daimler Truck. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In weniger als 4 Wochen, nämlich vom 18. bis 20. Oktober, findet übrigens schon der Deutsche Logistikkongress 2023 in Berlin statt. Und wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann solltet ihr das schnellstens tun, denn ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Ein Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.